Ich dachte, einfach nur den Job gut machen reicht. Dann werden Menschen auf dich aufmerksam und dann wird sich dein Weg auch entwickeln. Und was ich aber oft gemerkt habe oder erlebt habe, auch später sogar noch in der Selbstständigkeit, auf ein gewisses Level kommst du schon damit, aber du wirst halt auch nur bis zu dem Level befördert, bis zu dem du für die Leute, die wirklich Verantwortung tragen, günstig bist.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich trommel quasi virtuell hier auf die Tischplatte bei mir in meinem Mini-Studio, denn ich freue mich sehr auf unsere heutige Gästin. Es ist Swantje Almaas und ich bin mit 1000% sicher, du hast ihren Namen schon mal gehört. Sie ist wirklich New Work-Expertin, hat unter anderem auch ein eigenes Unternehmen mitgegründet, Co-Founderin und CEO von NWMS. Ihr sitzt, glaube ich, in Hamburg. Du kannst ja gleich nochmal was dazu sagen. Ist LinkedIn Top Voice. Also wenn du bei LinkedIn bist, dann kennst du sie wahrscheinlich daher. Und wenn nicht, dann ist heute genau der richtige Moment, jetzt zu folgen. Und sie hat auch seit kurzem, seit ein paar Wochen einen eigenen Podcast. Der nennt sich To Be Honest. Sie ist auch noch, ich rede noch weiter, es geht noch weiter. Sie ist Buchautorin und unter anderem hat sie zusammen mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen den Bestseller geschrieben, On the Way to New Work. Und am 8.4. kommt ihr neues Buch raus mit Anahita Esmaeilzadeh und das heißt, was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen, Swantje.
Vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. Das ist wie so ein Teppich, auf den ich mich jetzt erstmal drauflege.
Ja, mach sie gemütlich, weißt du? Das soll ja auch schön sein hier irgendwie. Ich stelle am Anfang immer eine Einstiegsfrage und die möchte ich gerne auch dir stellen. Wenn du so an Female Leadership denkst, vielleicht auch an Frauen in Führungspositionen, was kommt dir da für ein Gefühl oder für ein Bild?
Es kommt vor allen Dingen ein Wunsch. Es kommt ein Wunsch, dass Frauen führen dürfen auf die Art und Weise, wie sie führen und nicht so tun müssten, als wären sie Männer und quasi Männerverhaltensweisen imitieren müssten, um beruflich erfolgreich zu sein, weil ich das Gefühl habe, das ist noch nicht ganz so angekommen, sondern es herrscht oft der Druck, dass wir dieselben Verhaltensweisen haben müssten und auch alles, was typisch weiblich ist, eher nach hinten stellen müssen, um überhaupt für Führungspositionen, vor allen Dingen für Top-Führungspositionen, in Frage zu kommen.
Ja, wichtiger Punkt, gerade auch so in der aktuellen politischen Dynamik haben wir doch wieder, also sind nicht, hat man nicht nur das Gefühl, sondern es sind tatsächlich auch offizielle Rückschritte, zumindest was so ein bisschen nach außen getragen wird.
Ein Beispiel, also zum Beispiel Männer in Führungspositionen sind oft sehr stolz über ihre Kinder und zeigen die Fotos und zeigen ihre Familie. Und da ist das etwas, was positiv ist. Und ich kenne viele Frauen in Führungspositionen, die ganz bewusst verhindern, über ihre Familie, über ihre Kinder zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, es wird ihnen sofort anders ausgelegt. Und solche Dinge, finde ich einfach, gehören nicht mehr in diese Welt. Auch wenn du gerade richtigerweise darauf hingewiesen hast, dass es immer mehr der Trend ist. Und für mich ist Female Leadership etwas, das wirklich die Stärken auch von uns Frauen nutzt, ohne dass wir eben, naja, ich habe es ja schon gesagt, ohne dass wir eben sie verhindern oder vermeiden müssen, um als jemand wahrgenommen zu werden, der gut führen kann.
Ja, so wichtig. Und gerade wo du es sagst, ich selbst habe damals, als ich frisch Mutter wurde, ich habe mein Kind verheimlicht, ja, weil ich Sorge hatte, dass wir die Aufträge nicht bekommen. Ja, ja. Und im Nachhinein denke ich so, wie krass, dass ich nicht zu meiner eigenen Situation gestanden habe. Aber ich hatte damals das Gefühl, es ist besser für das Business quasi, für das Unternehmen und immer noch Kopfschütteln, wenn ich zurückdenke. Mhm. Und genau deswegen brauchen wir diesen Move, wirklich auch die Akzeptanz zu haben auf allen Ebenen. Jetzt bist du sehr, sehr lange im Bereich schon von New Work unterwegs und aktive Gestalterin, gerade auch im Dachraum, denke ich mal auch. Welche Rolle spielt da vor allen Dingen auch Frauen in Führung, Female Leadership, wie gehört das da rein?
Naja, also New Work heißt ja für mich auch ein bisschen größer. Mhm. Ich befasse mich sehr gerne damit, was Arbeit mit unserer Gesellschaft macht und wo wir gerade gesellschaftlich stehen beim Thema Arbeit. Und wenn ich mir anschaue, wie weit wir in Deutschland einfach hinterherhinken, was Vereinbarkeit, was Gleichberechtigung und so weiter angeht, ist es für mich in allererster Linie mal ein Riesenpotenzialverlust oder positiv formuliert, wären da noch ganz viele Potenziale, die wir nutzen dürfen. Und mir wird das immer klar, wenn ich international arbeite. Ich hatte letzte Woche erst einen Workshop, wo jemand aus Schottland da war. Sie ist verantwortlich für HR in einem sehr großen Konzern, das ist der CHRO. Und sie hat gesagt, was ich bei euch in Deutschland mitbekomme, das ist wie in den 70ern aus unserer Perspektive. Und das finde ich so, wir sprechen ja noch ein bisschen mehr über New Work, ja, aber das ist so etwas, was für mich weit von der Relevanz darüber hinausgeht, im Vergleich zu, wir machen jetzt die Offices schön, wie viel Potenzial lassen wir eigentlich gerade liegen, weil wir wirklich noch tief in dem letzten Jahrtausend stecken.
Ja, und da auch echt nicht rauskommen gefühlt. Und ja, und vielleicht magst du auch für die, die vielleicht sagen, oh, New Work, ich habe da so ein bisschen mal was gehört, aber so richtig weiß ich gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen. Gibt es so eine offizielle Definition oder was? Wie beschreibst du es gern vielleicht in ein, zwei Sätzen?
Also ich mag ganz gern den Subtitle für unserem Buch, wie Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Weil das der eigentliche Aspekt von New Work ist, so wie es entstanden ist. New Work klingt immer so new, aber es kommt eigentlich aus den 1980ern von Friedhof Bergmann. Insofern ganz erstaunlich, dass wir auch immer noch nicht da sind, weil es halt darum geht, das zu arbeiten, was man wirklich möchte oder was einen zumindest stärkt, weil es ja doch im überwiegenden Teil der Bevölkerung so ist, dass viele einfach total erschöpft sind von ihrer Arbeit oder auf das Wochenende hinarbeiten oder auf den nächsten Urlaub. So ging es mir am Anfang meiner Karriere auch. Und dass Arbeit so ganz oft so ein notwendiges Übel ist, aber nichts, wo wir uns entwickeln können, wo wir wachsen können, wo wir uns gestärkt fühlen, wo wir entsprechend unserer Stärken arbeiten können. Und das ist die Intention von New Work, was ja auch eine riesengroße Win-Win-Situation ist, weil natürlich können wir dann auch mehr leisten und sind motivierter. Also insofern lohnt sich das Invest schon sehr.
Und die Benefits liegen wahrscheinlich auch studienmäßig irgendwo auf der Hand.
Ja, klar. Ja. Also, aber das kann auch jeder deiner HörerInnen ja selbst schnell nachprüfen. Ja. Wenn wir das Gefühl haben, unsere Arbeit wird nicht gesehen, nicht gewertschätzt, ja, dann sind wir auch weniger motiviert. Oder ich hatte jetzt gerade in der Mittagspause ein Gespräch mit jemandem und sie sagte, ja, mein Arbeitgeber ist halt super kleinlich und guckt sehr, sehr, sehr genau hin. Jetzt will ich eine Fortbildung machen und muss dafür unbezahlten Urlaub nehmen. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist so schade, weil da will sich jemand weiterbilden, muss das quasi in der Freizeit tun. Mhm. Und das führt dann dazu, dass wir ja umgekehrt als Mitarbeitende plötzlich auch kleinlich werden, was wir gar nicht sein wollen. Weil dann denke ich mir, ja, okay, aber dann mache ich das hier auch nicht mehr um 17:55, weil ich arbeite ja offiziell nur bis 17:30 Uhr. Und genau das reduziert ja ganz viel Potenzial. Und das kennt auch, glaube ich, jeder. Also ich hatte das auf jeden Fall in meinem Leben schon echt oft und du wahrscheinlich auch, oder?
Ein, zwei Mal würde ich sagen, wahrscheinlich schon, ja. Und ich habe auch lange gebraucht, um das überhaupt, das Wort Arbeit, ja, also auch vor allen Dingen im Kontext, ich muss arbeiten, das Wort müssen, kommt immer noch ab und zu durch, obwohl ich aktuell total liebe, was ich tue. Und aber trotzdem ist diese Wortformulierung sehr, sehr oft da, und versuche auch irgendwie, aber das ist, ne, das ist echt ein Prozess, zu gucken, dass der Begriff Arbeit nicht was Negatives ist und auch nicht gelebt wird, so. Mhm. Ja, jetzt hast du auch vielleicht so ein bisschen, gerade so New Work, ja, also da kursieren ja manchmal auch so ein paar Mythen und manch einer denkt, du hast es auch gerade angesprochen, so den Obstteller und so weiter, ja, so manche denken ja schon, wir sind hier total new, wir sind hier total auf modern ausgerichtet. Wie viele Unternehmen sind tatsächlich wirklich so richtig auch gut aufgestellt, wenn man sich so ein bisschen Deutschland anguckt? Hast du da eine Schätzung, hast du da ein Gefühl?
Das ist super schwer zu beantworten, weil New Work sich ja in ganz viele Aspekte zerlegt. Und für mich ist, wenn du sagst, was ist der Wichtigste, dann wird es nicht die Raumgestaltung sein, sondern passend zu dem Titel deines Podcasts ist es für mich Führung. Und das heißt so, wenn man jetzt sagen würde, okay, in einem Unternehmen wird gut geführt und ein anderes Unternehmen hat eine coole Kantine und schöne Sitzmöbel, dann würde ich lieber in das Unternehmen gehen, das nicht so toll ausgerichtet ist oder ausgestaltet von der Optik her. Aber wo meine Führungskräfte wirklich Interesse daran haben, mich zu motivieren und zu entwickeln. Und wenn wir nur auf Führung schauen, dann finde ich schon, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die dort auf jeden Fall investieren. Das sind natürlich dann auch die, die ich vor Augen habe, weil wir mit ihnen arbeiten. Und da kommt eine kleine Verzerrung rein, weil die anderen 10.000 Unternehmen, die es nicht machen, die erlebe ich natürlich in meinem Alltag nicht. Deshalb würde ich, glaube ich, sagen, die Kurse ist nicht allzu hoch. Vor allen Dingen erleben wir ja auch gerade an ganz vielen Stellen, wenn wir über diese Remote-Work, Hybrid-Work-Diskussion nachdenken, wie viele Unternehmen ihren Leuten einfach auch aktiv misstrauen. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr reingucken, weil wenn so ein Misstrauen herrscht, glaube ich auch nicht, dass da eine wahnsinnig tolle Führungskultur herrscht.
Ja, kann ich nur so auch aus meinem, also ich habe ab und zu mal so, dass in Social Media irgendwas, vor allen Dingen auch auf Instagram, viral geht und dann in völlig andere Ecken geht, ja, wo ich sie eigentlich gar nicht hinhaben will. Und was dann teilweise für Reaktionen kommen, wirklich auch von traditionellen Denkweisen, was so Führung angeht, auch wie lange ich, das ist die erste, die geht, die letzte, die erste, die morgens da ist, die letzte, die geht. Ja, das sind wirklich so viele Klischees dabei, wo ich auch immer echt wieder verunsichert bin und denke, jetzt sind doch eigentlich schon weit, aber sind wir, glaube ich, an vielen Stellen echt noch nicht. Ja, da ist noch eine ganze Menge Arbeit und das ist so spannend, weil genau da steckt ja auch, und das ist ein Wort, was vielleicht auch ein bisschen mal umformuliert werden darf. Das Wort Potenzial wird natürlich sehr oft immer benutzt, ja, und ich glaube, manche können es vielleicht auch gar nicht mehr hören, aber trotzdem sind da ja eigentlich diese Gaps, die wir lösen dürfen, um wirklich auch Leistungserbringung und die High Performance und was auch immer da alles ist, auch nach vorne zu bringen. Und deswegen, ja, ich kann es nur bestätigen, da ist noch auf jeden Fall sehr, sehr viel Luft nach oben.
Vor allen Dingen finde ich auch diese Milchmädchenrechnung so faszinierend, weil sich keiner überlegt, also die ganzen CFOs, die da sitzen und sagen, ah nee, das Trainings- und Fortbildungsbudget, das müssen wir dieses Jahr aber mal halbieren, weil uns geht es ja wirtschaftlich nicht so gut, gucken nie dahin, was schlechte Führung kostet. Und das würde sich relativ leicht ausrechnen lassen, weil wenn deine Arbeitsleistung zum Beispiel aufgrund von schlechter Führung nur die Hälfte ist von dem, was sie sein könnten, brauche ich nur die Hälfte deines Gehalts nehmen und sagen, okay, das ist quasi das sind die Opportunitätskosten schlechter Führung. Und dabei ist noch nicht eingerechnet, dass du dich wahrscheinlich nicht entwickeln wirst und dass du vielleicht innerhalb der nächsten 2-3 Jahre kündigst.
Ja, das ist ja gerade was das Thema Kündigen auch angeht und vor allen Dingen dann auch diesen Wechsel und was das Nachrekrutieren dann auch kostet, sind, glaube ich, echt immer Dinge, die wirklich vor sich hergeschoben werden. Und da diese Machtkämpfe, die dann teilweise ausgeübt sind, um wirklich auch jemandem nicht 100 Euro mehr zu zahlen, wo es vielleicht gerechtfertigt wäre, das sind die völlig, völlig falschen Stellschrauben. Hast du das Gefühl, so wo gibt's vielleicht auch in Sachen New Work vielleicht auch noch blinde Flecken, die Unternehmen mehr in den Blick packen dürfen, was so Frauen in Führungspositionen vielleicht auch angehen?
Ich glaube, dass der größte blinde Fleck, den wir da haben, ist, dass wir uns für fortschrittlicher halten, als wir sind. Also, dass man dann irgendwie sagt, ja, wieso, wir haben doch hier 2 Führungskräfte, die dürfen Teilzeit arbeiten. Jetzt ist aber auch irgendwie mal gut. So, und das ist, glaube ich, das Verhängnisvollste, was wir sowieso in Deutschland ganz gerne machen. Und es ist ja auch wirtschaftlich und so der Fall, dass wir immer denken, ja, wir haben's, wir sind doch die tolle deutsche Industrienation und eigentlich komplett abgehängt werden. Und da würde ich ganz viel sehen. Und wenn du so ein ganz konkretes Thema nehmen willst, dann nehmen wir mal noch zusätzlich mein Lieblingsthema seit letztem Jahr, obwohl ich mich da gar nicht so wahnsinnig drüber gefreut hatte. Ich bin im letzten Jahr mit Mitte 40, jetzt bin ich 46, in die Wechseljahre gekommen und habe da gar nicht drüber nachgedacht und habe halt, also ich habe es nicht erwartet. So, meine Frauenärztin hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja, wenn Sie 50 sind, dann können wir uns das mal angucken. Ist natürlich totaler Unsinn, weil diese Perimenopause, die fängt ja viel früher an. Und da habe ich gemerkt, was das mit meiner Leistungsfähigkeit macht, mit meiner Energie, wie viel Zeit ich gebraucht habe, um zu Ärzten und Ärztinnen zu gehen, um überhaupt auch rauszufinden, was das ist, weil ich einfach dachte, okay, habe ich eine Depression, habe ich einen Burnout, habe ich eine Angststörung? Und jetzt habe ich das Glück, in Hamburg zu wohnen und ein gutes Netzwerk zu haben. Das heißt, relativ schnell auch an Ärzte herankommen zu können und vor allen Dingen auch Menschen in meinem Umfeld zu haben, die sofort kapiert haben, was los ist. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie sehr dieses Thema auch unter dem Teppich gekehrt wird, und wie sehr es noch in die Ecke geschoben wird von, ach, das sind so WWs von Frauen, die sowieso nicht gerne arbeiten. Und wie wenig Unterstützung, Aufklärung und so weiter es da gibt. Das wäre so ein Thema, das ist halt für echt viele Unternehmen noch ein heißes Eisen. Ich habe letztens mit einem Unternehmen gesprochen, wo ich in der Karrierebegleitung für Frauen unterstütze und gesagt habe, können wir uns das Thema angucken? Und die gesagt haben, wir finden das Thema, wir sehen das total. Aber wenn wir das jetzt auf die Agenda bringen, dann sind wir hier intern verbrannt, weil die dann sagen, die kümmern sich ja gar nicht um die Sachen, die wirklich wichtig sind. Und dazu gibt es auch so Hammerstudien, wie viel Wirtschaftskraft auch verschwendet wird, weil man Frauen in dieser Phase nicht unterstützt. Und ich meine, das ist hey mit 45. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie noch die letzten Jahre vor der Rente. Und viele Frauen halten es auch einfach geheim, weil sie Angst haben, dann nicht mehr befördert zu werden und all das.
Ja. Ja, und das, ich habe vor kurzem gerade wieder irgendwie gesehen, es sind 9 Millionen Frauen, die sind in Deutschland auch im, und das ist der Arbeitsmarkt, ja, so wie du sagst. Das ist wirklich auch Leistungskraft, die wir, wenn wir es mal so rational betrachten, die natürlich für ein Unternehmen total wichtig sein sollten. Aber gut, da fängt es an vielen anderen Stellen natürlich auch schon an. Und also ich finde es cool, dass du so offen drüber sprichst und erlebe auch, zumindest in meinem Umfeld, dass so ein bisschen mehr Dynamik reinkommt, die natürlich noch viel zu wenig ist, auch gerade wenn wir so an die Aufklärung von Ärztinnen gucken, wo wir da stehen. Da braucht es auch die Moves von den
Ja.
Unternehmen. Und es ist ja wahrscheinlich auch nichts, was so von Friedhof, wie hieß er, Berghof, ne?
Bergmann.
Bergmann, so ja. Friedhof Bergmann, das war ja wahrscheinlich bei ihm nicht im Konzept von New Work, sondern aber im Allgemeinen irgendwie drin, dass es darum geht, dass Menschen gestärkt in der Arbeit werden oder auch gestärkt sind. Aber es spiegelt sich ja eigentlich da genau wider.
Ja, total. Und dabei ist es überhaupt gar keine Raketenwissenschaft, wie so viele andere Themen auch.
Ja, es fehlt halt nur an Transparenz, ne? Ja, und Entkräften von Tabus, die wir auch in anderen Themen einfach haben. Und hast du das Gefühl, da gibt es da Vorreiterunternehmen, die das schon sehr gut machen?
Naja, also es gibt immer mal Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, aber viele stehen halt noch an viel früheren Stellen. Und gerade wenn du dir die Konzerne anschaust, dann ist es so, dass die Leute, die sich dafür engagieren, meist viel, 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 viel weiter sind. Also die haben das alles schon seit 10 Jahren quasi verstanden, was eigentlich zu tun ist. Aber du musst es halt, um voranzukommen, und dafür haben diese Menschen meinen größten Respekt, gerade in Konzernunternehmen, musst du halt so sehr strategisch vorgehen und sagen, so wie eben, ne, welches Thema positionieren wir wann, was positionieren wir wie und so weiter. Und deshalb ist es quasi so, vom Problembewusstsein bis zur Umsetzung geht halt voll viel verloren. Und deshalb sind es halt die kleinen Schritte. Aber wir dürfen ja heutzutage auch schon dankbar sein, wenn Unternehmen nicht wieder alles zurückdrehen, was sie mal gesehen haben, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man nicht permanent darauf hinweist, dass es immer noch ein Thema ist, haben ganz viele so die Denkweise, dass sie sagen, oh Gott sei Dank, die Welle ist jetzt vorbei. Jetzt können wir wieder normal arbeiten.
Ja, das Gefühl, also das war ja auch gerade so ein bisschen die Stimmung, die jetzt gerade durch die USA jetzt auch durch die politischen Stimmungen so ein bisschen rüberschwamm. Da, ja, da brauchen wir jetzt auch keine Diversity-Programme mehr, müssen uns ja nicht mehr drum kümmern.
Wir sind ja schon so divers,
Wir
weil wir
sind
haben
ja
die.
schon, also
Das ist überhaupt das Beste. Und dann sagen die so, ja, wir haben noch eine Frauenquote von X, aber die Frauenquote wird nie auf die Hierarchieebene
nee,
gelegt.
diesmal.
Und die ist dann so, ja, klar, unten
Ja.
irgendwie habt ihr ganz schön viele
Genau.
Sachbearbeiterinnen, aber guckt doch mal euer Top-Management an, da sitzen halt nur Männer, und auf der Ebene nach oben wird es immer dünner.
Ja, ich glaube, gestern hatte ich gerade wieder irgendwo ein Gespräch, wo es wirklich so ein Paradoxum war. Ich glaube, es war, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo es war, aber es ist wirklich, ich glaube, 87% Frauenquote durch die fast gesamte Organisation und oben alles Männer, ja. Und das muss einem doch auffallen, ganz ehrlich. Also ja, also gut, haben noch ein bisschen was zu tun, und vielleicht kommen wir da ja auch vorwärts, unter anderem mit eurem Buch, worauf wir ja gleich nochmal eingehen, weil das hilft vielleicht auch nochmal von der anderen Seite ein bisschen mehr in die Strategie zu gehen. Jetzt ist es ja bei euch auch so, ihr macht ja, glaube ich, auch Leadership-Programme, auch also rund um New Work, integriert das, wahrscheinlich auch, wie ich das leben kann, wie ich das integrieren kann, wie ich das vor allen Dingen auch in meiner Führungsaufgabe, du hast es ja auch angesprochen, dass gerade das auch der wichtige Hebel ist, Führungskräfte, die das aktiv leben und auch anschieben. Wie macht ihr das? Also sind das Programme, die, ich glaube, die finden in Hamburg statt, ne?
Genau. Wir haben zwei Kernprogramme. Wir haben ein Executive-Programm, das geht über ein Jahr. Das war immer so meine große Leidenschaft, dass ich gesagt habe, hey, wir brauchen irgendwie ein Programm, wo wir ganz viele Experten für bestimmte Themen zusammenbringen, sodass die Leute wirklich von den Besten lernen können. Aber weil jeder unterschiedliche Themen hat, treffen wir uns 4 mal 3 Tage in Hamburg, haben dazwischen aber immer die Möglichkeit, one-on-one zu coachen. Das heißt, es kann sich jeder immer bei Michael und mir melden. Und wir kriegen auch da zeitnah Coaching-Termine hin. Und wir haben so auch Remote-Trainingseinheiten zu bestimmten Themen, wo man sagt, dafür müssen wir nicht zusammenkommen, das können wir remote machen. Oder da bauen wir nochmal auf etwas auf, das wir in Präsenz in Hamburg gemacht haben. Und das ist eine extrem intensive Begleitung. Man muss dafür auch nicht Top-Executive sein, aber man sollte halt sagen können für sich, ich habe ein sehr großes Interesse an New Work. Ich möchte das ganzheitlich verstehen, und ich habe auch den Hebel, das umzusetzen, weil sonst ist das ja halt eine gute Zeit, aber es soll ja auch einen Impact haben. Und dann haben wir aber gemerkt, Führung ist einfach so ein wichtiges Thema, und es lernen halt so wenig Leute, wirklich gut zu führen. Und gerade so junge Führungskräfte werden sehr häufig in etwas reingestoßen, so wie ich. Ich habe am Anfang, ich habe grauenhaft geführt. Ich konnte nicht loslassen, ich war harmoniesüchtig, ich habe Konflikte ignoriert und all das. Und da haben wir ein 3-tägiges Programm für Führungskräfte, die noch nicht 100 Jahre dabei sind, sondern das halt eher so in den ersten 3, 4, 5 Jahren machen, wobei wir uns auch immer freuen, dass sich da dann ganz oft ein paar Leute anmelden, die auch schon länger dabei sind. Und das macht für die absolut Sinn, weil die Inhalte sind jetzt auch nicht nur auf junge Führungskräfte zugeschnitten, wo wir einfach in 3 Tagen durch unsere 3 Säulen gehen. Also der Tag 1 befasst sich sehr stark mit Selbstführung, was sehr häufig vergessen wird. So, wie organisiere ich mich, wie gehe ich mit Stress um, wie sorge ich dafür, dass ich keinen Burnout kriege, sind aber natürlich auch alles Kompetenzen, die auch wichtig sind, einmal zu Role-Modeln und andererseits auch an Menschen weiterzugeben. Tag 2 geht dann darum, erstmal, wie arbeite ich eigentlich im One-on-One, also wie motiviere ich jemanden, wie erkenne ich die Potenziale von jemandem, wie fordere ich jemanden aber auch so, dass die Person sich entwickeln kann, gebe gutes Feedback und solche Dinge, agiere auch als Coach. Und Nummer 3 ist dann, also Tag 3 ist dann das Thema Teamführung, weil nur weil du mit gut mit Menschen umgehen kannst, heißt es immer noch nicht, dass du ein Team in die Performance bringen kannst, sondern da gibt es ja auch ganz viele Aspekte, wie zum Beispiel einerseits der koordinative Aspekt, wer macht eigentlich was und wie organisieren wir Arbeit, dann natürlich der Teamkultur-Aspekt, Riesenthema, psychologische Sicherheit, sich regelmäßig zu reflektieren, auch als Team gut mit Konflikten umgehen zu können und dann auch sehr spannend das Thema Team-Learning, weil Lernen ist zwar für manche halt echt so, oh Gott, ich dachte, ich bin raus aus der Schule. Aber ein Team, das nicht lernt, das sich nicht weiterentwickelt, wird halt zwangsweise einfach immer schlechter. Und da ist halt die Frage, wie bringe ich dieses Thema Lernen auch in mein Team mit Formaten, die eben auch angemessen sind.
Ja, gerade das Thema, also Lernen, das ist so ein wichtiger Impuls, also zum einen das als Führungskraft vorzuleben und für sich da eben Methoden zu finden und ich glaube, da müssen wir alle gerade mit diesen Dynamiken, die wir einfach haben, in dieser sehr, sehr, ja, nenne ich mal reizvollen Welt, ist es, glaube ich, umso wichtiger, da einfach dran zu bleiben. Sehr, sehr cool. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes, da könnt ihr dann mal spixen.
Und wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, ja. Im Mai, vom 20. bis 22. Mai ist das nächste Programm.
Ja, dann.
Und wir haben noch so um die 10 Plätze frei.
Sehr cool. Das ist doch hier für, ist doch schon bald, das ist doch super. Also wir packen die Shownotes rein, also guckt es euch unbedingt an und dann, also ich würde ja gern selber buchen, vielleicht sogar. Ich fühle mich gerade ein bisschen angesprochen, aber gut, ein bisschen kenne ich mich ja aus damit, aber ja, sehr, sehr cool. Ich bin total neugierig auf euer neues Buch oder auf dein neues Buch zusammen mit Anna Hita. Ja, das ist ja jetzt gerade kurz vorm Launch und da glaube ich, mein erster Eindruck war, also das ist jetzt so das Klischee von außen, ja, Svantje ist ja New Work, so habe ich dich abgespeichert, ich habe dir einfach dieses Label draufgegeben. und jetzt bringt ihr zusammen ein Buch, was wirklich auch helfen soll, vor allen Dingen, glaube ich, Frauen. Du kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen, vor allen Dingen Frauen ein bisschen mehr von innen zu empowern und auch Spielregeln kennenzulernen, ein bisschen ehrlicher auch mit einigen Sachen umzugehen.
Also ich glaube auch, dass unsere Zielgruppe überwiegend weiblich sein wird, weil wir haben ja das Phänomen, dass Frauen lesen Bücher von Männern und Frauen und Männer lesen bevorzugt Bücher von Männern. Es gibt allerdings rühmliche Ausnahmen. Also ich habe jetzt schon so einen ersten Testleser gehabt, der ein Mann war, dem ich aus einer ganz anderen Intention dieses Buch geschickt habe, da noch als PDF. Und der hat mir total begeistert nach ein paar Tagen geschrieben, dass er jetzt quasi schon ein Drittel der Übung durch hätte und wie unfassbar es ihm helfen würde. Also es ist eigentlich geschlechterneutral. Trotzdem sind da natürlich so Themen drin, bei denen insbesondere Frauen schlecht sind. Ich nehme mal zum Beispiel das Thema People-Pleasing. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Frau das Gefühl habe, ich möchte gerne alle glücklich machen und ich kann nicht Nein sagen, weil dann stehe ich irgendwie als zickig oder arrogant da. Das ist etwas, das Frauen einfach sehr, sehr, sehr viel stärker haben. Und da sind die 3 sehr berechtigt, weil es gibt so eine spannende Studie, die ich liebe. Die haben mal ermittelt, wie viel Frauen eigentlich im Jahr mehr Zeit investieren in nicht beförderungsrelevante Tätigkeiten, also irgendwas organisieren, irgendwas buchen, irgendwie Geschenke, Geschenkkarten, all das. Und das sind 200 Stunden. Mhm. Und 200 Stunden mögen nicht viel klingen, aber wenn wir es mal auf Arbeitszeit umrechnen, ist es mehr als ein Monat.
Das sind die
und deshalb ist sowas natürlich schon ein bisschen frauenspezifischer.
Ja.
Oder wir haben ein Kapitel, da geht es halt um Netzwerken. Und vor allen Dingen Frauen denken ganz oft, Netzwerk, etwas über Netzwerk zu erreichen, ist irgendwie gecheatet. Und wir müssen das doch irgendwie über Fleiß und über Talent hinbekommen.
Über Kompetenz, ne? Ich muss mich ich habe das, was ich, wie fleißig ich war, ja.
Mhm,
ja,
genau.
Ja, krass. Und sind da viele von euren eigenen Geschichten auch dabei, die ihr vielleicht auch erlebt habt? Oder wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen?
Das Buch ist so vom Konzept, dass vor allen Dingen Anna ihre eigenen Erlebnisse beschreibt, also einsteigt mit Erlebnissen, die sie hatte. Wir lassen es nicht dabei, weil sonst wäre es halt sehr ich-evident, sondern wir gehen natürlich auch schon rein, was gibt es für Studien, was gibt es auch für wissenschaftliche Belege, dass das eben einfach ein Thema ist. Mhm. Und dann gibt es zu jedem Kapitel einen Umsetzungsteil und der ist von mir. Mhm. Was sind so ganz konkrete Impulse, die man nutzen kann, um es für sich selbst umzusetzen? Und vor allen Dingen gibt es auch zu jedem Kapitel eine ganz konkrete Übung, die man machen kann, um eben das, was man da quasi erstmal so intellektuell, emotional verstanden hat, aber noch nicht in die eigene Welt übersetzt hat, um genau eben das zu tun. Weil wir haben ja alle schon, also ich bin heute mal gefragt worden, wann ich eigentlich meinen ersten Ratgeber gelesen habe und habe mit Erschrecken festgestellt, das war wohl 1998 nach dem Abi, da hatte ich mein erstes Dale Carnegie-Buch in der Hand. Und jeder kennt es, man ist maximal inspiriert, hat auch das Gefühl, man möchte jetzt wirklich auch alles ändern.
Jetzt loslegen, ne?
Und ändert faktisch nichts.
Ja.
Und deshalb haben wir diesen Ansatz, der an den ich glaube und Anna auch sehr glaubt, die Idee kam auch von ihr, weil ursprünglich war das gar nicht so geplant, sondern sie wollte eigentlich alleine ein Buch schreiben und hat dann aber gemerkt vom Konzept, das macht so gar keinen Sinn und kam dann auf mich zu. Und ich finde, das war eine sehr gute Idee von ihr.
Ich bin schon sehr, sehr neugierig. Und gibt's Sachen, die du so, jetzt hast du gerade gesagt, so, ne, man kommt manchmal nicht ins Tun, aber was waren so bei dir vielleicht auch berufliche Wahrheiten, die du vielleicht auch gern vorher als Buch gelesen hättest?
Also die größte haben wir, glaube ich, gerade schon angesprochen, nämlich dieses Thema, dass ich dachte, einfach nur den Job gut machen reicht. Dann werden Menschen auf dich aufmerksam und dann wird sich dein Weg auch entwickeln. Und was ich aber oft gemerkt habe oder erlebt habe, auch später sogar noch in der Selbstständigkeit, auf ein gewisses Level kommst du schon damit. Also du wirst halt am Anfang, denkt man, es läuft ja, weil du wirst befördert und so weiter. Aber du wirst halt auch nur bis zu dem Level befördert, bis zu dem du für die Leute, die wirklich Verantwortung tragen, günstig bist. Weil du arbeitest halt dann super viel weg. Die können sich super auf dich verlassen. Und sie erzählen dir dann auch die Dinge, die du einfach gerne hören willst, um auch dich da zu halten, wo du bist. Und das gibt halt, hat ja verschiedene Eskalationsstufen. Ne? Du kannst ja dann irgendwann, kriegst vielleicht mal irgendwie einen fancy Titel, hast aber eigentlich dieselbe Aufgabe. Oder du kriegst ein bisschen mehr Geld, aber dann muss man auch erstmal sich wieder als dankbar erweisen und den Job noch so 3 Jahre machen. Also das heißt, diese Leute haben sehr gute Strategien, um die Menschen, die für sie und ihren Erfolg günstig sind, in Position zu halten. Das sind halt sehr oft Frauen. Und das ist etwas, das ich ganz lange nicht kapiert habe. Eigentlich erst so mit Mitte, Ende 30, als ich irgendwo eine Geschäftsführungsposition übernommen oder übernehmen sollte, nicht in unserer Firma, und gemerkt habe, hey, irgendwie hat das ja gar nichts mit dir zu tun. Irgendwie sollst du da ja nur hin, weil das eben für andere gut ist und vor allen Dingen auch Vertragsentwürfe vorgelegt gekriegt habe, wo ich dachte, okay, also ich arbeite demnächst das Doppelte und verdiene die Hälfte. Das ist irgendwie nicht so cool. Und ich glaube, ich habe viele dieser Erfahrungen gemacht und ohne Learning an mir vorbeistreichen lassen. Und das ist halt deshalb für mich total entscheidend, viel strategischer vorzugehen. Und ich glaube, für manche Leute, und so war es für mich früher, habe ich strategisch teilweise mit opportunistisch gleichgesetzt. Und das sind so unterschiedliche Dinge. Strategisch heißt null opportunistisch, aber es hat sich halt so angefühlt für mich.
Ja, dieses Gefühl, oder ich erlebe das auch sehr oft, dass viele gar nicht so strategisch planen wollen. Sie wollen einfach abliefern und gut arbeiten. Ja,
ja, oder
das
mit Geld,
eine,
ne?
Wie bitte?
Mit Geld. Ich, also,
ja.
dass man dann nicht so viel Geld fordern will, ja, weil man ja nicht den Eindruck erwecken will, dass man es wegen des Geldes macht.
Ja, ja, und das ist so paradox und es muss sich ja eben auch nicht ausschließen, sondern es kann beides doch zusammengehören. Und ich, deswegen brauchen wir genau diese Hebel, um das mehr für uns zu verklickern. Ich hatte auch gerade noch so einen Gedanken, der mir vor kurzem irgendwie, hatte ich das in einem Seminar auch so diesen geteilt, dass es so oft auch ist, dass die Führungskraft, gerade bei Frauen, die dich lobt, oft nicht die ist, die dich befördert, sondern das ist genau die, wie du gerade beschrieben hast, die dich braucht, die in einer gewissen, wo du einfach dir so einen Bereich aufgebaut hast, dass du in einer totalen Abhängigkeit bist und gar nicht unbedingt auszutauschen bist und deswegen natürlich auch oft nicht in die nächste Position kommst, weil du bist einfach da zu wichtig an der Position und das hat, und da diese Reflexion zu bekommen und auch zu merken, oh okay, ja, ich werde zwar gelobt für meine tolle Arbeit, aber eigentlich hänge ich hier so drin fest, ich kann gar nicht ausgetauscht werden, also steht mir die nächste Position ja gar nicht zu. Oder ist es unrealistisch, dass ich da so hinkomme?
Ja, voll. Ja. Und was auch sehr beliebt ist, sind dann auch noch Personen, die sowieso lieber in der zweiten Reihe sind. Also eigentlich hätten sie total das Potenzial zu strahlen und zu glänzen. Und wenn sie es tun würden, würden sie auch merken, dass es ihnen oft auch Freude macht und auch nur fair ist für die Arbeit. Aber ich hatte so viele Situationen, wo es hieß, nee, dann, du musst da auch gar nicht auf die Bühne, das mache ich dann.
Wo das ein bisschen auch strategisch gespielt wird, ne? So, oder fast schon manipulativ, kann man
sagen. Oder die Meetings sind so langweilig.
Nee, ja, da brauchst du gar nicht mit. Bereit mal nur die Präsentation vor. Du kannst das so gut grafisch. Machst du das wieder? Ja, diese klassischen. Ach ja, ich kann das so gut. Dankeschön. Ja, genau. Gibt es für dich auch so, weiß nicht, auf Basis auch des Buches oder in der Arbeit des Buches oder vielleicht auch grundsätzlich, wo du auch jetzt einen großen, wo du lange vielleicht auch eine Überzeugung von Führung oder von Frauen in Führung hattest, die sich jetzt auch über vielleicht durch das Buch auch komplett geändert hat oder davor schon geändert hat?
Ja, also wenn du so explizit das Thema Führung ansprichst, dann finde ich es ganz spannend, darauf zu schauen, wie ich heute führe, weil ich hatte immer so das Gefühl, wenn man eine Führungskraft ist und um sich Führungskraft zu nennen, muss man irgendwie, keine Ahnung, 8 bis 10 Mitarbeitende haben. Und dann super busy sein, damit die alle zu führen. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach mich damit nicht wohlfühle und dass ich aber trotzdem total viel führe, weil wir arbeiten bei uns mit einem sehr, sehr großen Netzwerk an Freelancern zusammen. Und das funktioniert für mich viel besser, aber es ist trotzdem ja super viel Führung, weil ich ganz viel mit denen täglich in Interaktionen gehe. Ich muss auch gucken, ist da alles cool? Wie viel habe ich denen eigentlich gegeben? Ist es too much? Wie ist die Priorisierung? Geht es denen allen gut? Fühlen die sich alle fair behandelt? Also im Grunde genau das, was man als Führungskraft will und machen sollte. Aber ich habe immer das so für mich so runtergespielt und dachte, naja, ich fühle ja nicht, das sind ja alles Freelancer. Und im Grunde, Michael sagt es auch oft, es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber er ist halt offiziell mein Mitarbeiter bei uns in der Firma, was ich auch cool fand, dass er da sein Ego komplett zurückgestellt hat. Und tatsächlich lässt er sich halt auch führen und es ist auch manchmal gar nicht so leicht, quasi so lateral zu führen und das mache ich mehr bei ihm als umgekehrt. Und ich glaube, dass so, weil du explizit nach Führung gefragt hast, als Frauen auch gerade ganz oft unterschätzen, wie viel wir da eigentlich leisten, weil wir denken, naja, aber ist doch ganz normal, ich rede doch nur mit denen und ich organisiere doch irgendwie nur und ich gucke doch einfach nur, dass alles klappt, das würde doch jeder andere auch können und das kann doch auch jeder andere. Und das glaube ich eben nicht.
Ja, diese Selbstverständlichkeit, ne, so, das ist doch noch nicht Führung. Führung muss doch viel komplizierter und viel mehr sein, ne? So, und dann zu lernen, nee, eigentlich machst du das schon und ganz oft machst du es vor allen Dingen in der zwischenmenschlichen Komponente sehr stark. Ja, das finde ich auch spannend, sich da immer wieder auch ein bisschen selber zu fordern. Hast du so einen konkreten Hack, irgendeinen Tipp aus der Praxis, wo du sagst, der passt, vielleicht auch vielleicht dürfen wir so einen klauen aus dem Buch. Der passt, egal in welcher Rolle ich als Frau bin, als ob ich jetzt eine junge Führungskraft bin oder vielleicht bin ich auch CEO oder Executive. Gibt es da einen so Hack, der greift eigentlich für alle?
Also ich antworte abstrakt und dann konkret. Okay. Weil abstrakt würde ich natürlich immer sagen, und das ist halt kein Hack, wirklich mit Selbstreflexion zu starten. Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Mhm. Und das sage ich jetzt so schnell, aber ich hätte mir viele Umwege gespart, wenn ich das mal für mich rausgefunden hätte und die Arbeit in mich selber oder an mir selber nicht als vergeudete Zeit gesehen hätte, weil ich dachte, na, ich habe ja so viel zu tun, also ich setze mich dann nächstes Jahr mal mit mir auseinander oder wird schon irgendwie passieren. Aber wenn du so einen ganz konkreten Hack haben willst, den man auch im Buch findet, dann ist das vielleicht einer, der ein bisschen boring ist, aber er ist halt so einfach, deshalb bringe ich ihn rein und er ist super effektiv. Und zwar das Thema Erfolgstagebuch, das du ja auch kennst, weil eine der wichtigsten Dinge für Erfolg ist auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und ich selbst war viele Jahre in so einer Art Opfermodus zu Anfang meiner Karriere und habe halt gedacht, so Dinge passieren oder ich habe hier eh keinen Impact und so weiter und habe mich darüber aufgeregt, wie unfair alles ist und so weiter. Und ich finde so, sich abends hinzusetzen und sich für einen selber 3 coole Fragen zu überlegen, die kann man dann ja auch immer nutzen. Und ich sage bewusst dieses für einen selber, weil nicht jede Frage für jeden gut funktioniert. Und es hängt auch ein bisschen vom Fokus ab. Aber Beispiele sind zum Beispiel, was ist mir heute gut gelungen? Oder worauf bin ich heute stolz? Oder wo habe ich gemerkt, dass ich im Flow bin? Was auch total spannend ist, weil man darüber ja auch seine eigenen Stärken identifiziert. Oder wenn man das Gefühl hat, boah, mir geht es irgendwie nicht gut, dann auch dieses, wofür bin ich dankbar? Also wirklich so 3 Fragen, können auch 2 sein, wo man sagt, die funktionieren bei mir gut. Und sich einfach abends mal 2-3 Minuten Zeit nehmen und das aufzuschreiben und da wirklich ganz stumpf zu sein, weil Routinen sind ja wirklich auch der King bei ganz vielen Dingen. Es geht ja gar nicht um den einmal großen Befassung mit sich selbst, sondern eher darum, es regelmäßig einzubauen. Und es gibt so unfassbar viel Research, was zeigt, wie eklatant die positiven Effekte davon sind. Und ich kann es nur bestätigen, weil ich habe es halt lange belächelt, aber es ändert so viel.
Ja, wie du sagst, das sind manchmal wirklich so die einfachsten Sachen, die wir schon vielleicht mal nicht 1000-mal gehört, aber schon immer mal gehört haben und dann so ein bisschen vertagt haben und dann meinen, wenn wir jetzt einmal uns 4 Stunden Zeit nehmen fürs Vision Board und das mal richtig machen, dann reicht das, ja. Dabei ist so dieses Daily Doing oft viel, viel kraftvoller. Und
ich habe noch einen Hack.
Bitte.
Die Not-to-Do-List.
Ah ja, sehr geil.
Also gerade für die so People-Pleasing-mäßig unterwegs sind und das sind ganz schön viele. Also Anna und ich haben da mal eine Podcast-Folge zugemacht und so viel Response gekriegt. Mhm. Sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, welche Sachen habe ich eigentlich alle und mache ich eigentlich alle, die mir gar nichts bringen? Und die einfach aufzuschreiben und dann wirklich hinterher zu gucken, okay, welche Sachen würden jetzt für mich die größte positive Wirkung haben, wenn ich sie loswerden kann? Es müssen ja gar nicht alle sofort sein. Und die rauszupicken und zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, um daran zu arbeiten, es loszuwerden? Mhm. Und weil wir können ja bei ganz vielen Sachen auch nicht sagen, ja, mache ich jetzt ab morgen nicht mehr. Aber ich kann es ja zum Beispiel im Job halt ansprechen, thematisieren, sagen, wie können wir diese Aufgabe perspektivisch, und zwar nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre, sondern innerhalb der nächsten 2 Monate, wieder von mir wegbekommen. Weil ganz oft sind wir auch selber Teil des Problems, weil wir es angenommen haben, weil wir nicht Nein gesagt haben. Aber zu schauen, dass man diese Dinge wieder los wird. Mhm.
Vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, ich traue mich nicht zu delegieren, ja, weil ich vermeintlich auch mit meiner Fachkompetenz dort unbedingt gebraucht werde. Also da ist das auch so kraftvoll. Ja, cool, dass du das nochmal mit reinbringst. Gibt es einen Satz, der dich vielleicht auch durch viele Jahre bis jetzt schon begleitet, so eine Art Mantra, Reminder? Gibt es da irgendwas, was
kommt? Also es gibt einen Satz, den ich mir in letzter Zeit sehr oft sage. Mhm. Und der ist, es geht hier nicht um Leben und Tod. Mhm, ja. Und das hilft mir manchmal sehr. Also, weil ich habe auch die Neigung, ich tue mich schwer zu sagen Perfektionismus, weil ich kann voll gut mit 80% Lösung leben. Mhm. Manchmal besser als viele andere. Aber ich habe dann so, ich nehme das alles sehr ernst, was ich mache. Und dann auch zu sagen, es geht hier nicht um Leben und Tod, um mal wieder ein bisschen Abstand zu kriegen, ist in der Regel sogar sehr förderlich für die Qualität der Dinge, weil es da verhindert, dass wir uns verkrampfen oder dass wir überemotional sind bei bestimmten Sachen, die wir morgen sowieso anders beurteilen würden, aber wo wir jetzt das Gefühl haben, nee, es muss aber. Und deshalb ist es quasi so manchmal der älteste Spruch der Welt, aber der hilft mir gerade extrem. Und auch zu sagen, hey, was ist denn der Worst Case, der dabei irgendwie rauskommen kann, wenn es jetzt nicht so toll ist? So. Und das macht mich meistens besser, weil ich dann entspannter bin.
Ja, darf ich da was ergänzen? Ich habe da vor kurzem hat irgendeiner aber auch irgendwo meinte, wir retten nur PDFs, ja. Also so dieses. Ja, und das hat mich auch nochmal wach. Ja, alles klar, ich muss mich jetzt echt nicht stressen, dass das jetzt das geht ungefähr in die gleiche Richtung. Ja. Für wen ist das Buch? Also, du hast gesagt, Frauen auf jeden Fall, Männer werden vielleicht ein paar auch sich angesprochen, hoffentlich fühlen. Also ja, die dürfen auch mal von uns profitieren. Sagst du, es gibt noch eine bestimmtere, noch eine Unterzielgruppe oder ist es eigentlich so alle, die so ein bisschen auch merken, sie wollen beruflich? Können sie eigentlich noch mehr und wollen noch mehr einbringen?
Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, es gibt so verschiedene Lebensphasen, wo das Buch einfach eine andere Wirkung entfaltet. Wenn du jetzt zum Beispiel erst 2, 3 Jahre im Job bist, dann gibt es dir vielleicht viel Orientierung und überhaupt so das Gefühl von, ah, okay, das könnte alles wichtig sein, das muss ich alles beachten. Aber wenn man jetzt, so wie wir, schon viel länger im Job ist, dann hat man ganz oft den Effekt, dass man sich selbst zu lange zurückgestellt hat und zu sehr im Hamsterrad ist. Und dann ist das Buch einfach nochmal so ein sehr wertvoller Wake-up-Call mit ganz konkreten Hinweisen, die man dann einfach in der Karrierephase auch vielleicht schon anders umsetzen, anders nutzen kann, aber wo man dann auch merkt, hey, also ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich bin 17 Jahre in meinem Job, aber ich habe mir eigentlich nie ein Netzwerk aufgebaut. Solche simplen Sachen, wo ich sage, naja, das kann man mit Mitte 40 für sich erkennen und anders machen. Das ist aber auch cool, wenn ich das irgendwie mit Ende 20 schon mal gehört habe und parat habe. Und deshalb würde ich sagen, ist die Range wahrscheinlich von, ich bin 2, 3 Jahre im Job, bis hin zu, ich möchte jetzt gerne noch mal gucken, wie ich eigentlich die nächsten 10 Jahre meines Arbeitslebens gestalten möchte. Zumal ich ja, wie gesagt, auch ein großes Herz fürs mittlere Alter habe. Und auch für mich festgestellt habe, dass mir die Wechseljahre nochmal viel Perspektive reingeben oder mich viele Fragen haben stellen lassen im Sinne von, was will ich eigentlich wirklich und was möchte ich eigentlich auch jetzt mal langsam lassen?
Ja, sehr spannend. Ich weiß noch nicht, wo ich da gerade stehe, aber ja, sehr, sehr cool.
Und die ganze Range dazwischen. Ne? Wir werden es rausfinden, wenn du das Buch gelesen hast.
Ja. Ich bin sehr, sehr neugierig auf das Buch. Also ich kralle es mir. Und habe noch 3 persönliche Fragen an dich, Svanja. Mhm. Und zwar einmal, wo ist dein Lieblingsort zum Arbeiten?
In meinem Büro, auf meinem Bürosofa. Mhm. Das finden alle ganz merkwürdig. Mein Schreibtisch ist eigentlich immer frei, außer ich mache jetzt irgendwie ein Call wie gerade mit dir, weil das ist dann auf dem Sofa vielleicht ein bisschen zulässig. Und, und wenn ich esse, wenn ich zum Beispiel Suppe esse, das würde ich auch nicht mehr auf dem Sofa machen. Das musste ich aber erst lernen. Aber ansonsten sitze ich da immer mit meinem Laptop auf dem Sofa, was dann auch dazu geführt hat, dass Leute aus gegenüberliegenden Büros, die hier reingucken können, mich dann manchmal so im Fahrstuhl angesprochen haben und gesagt, das machst du eigentlich beruflich.
Du sitzt da immer mit Laptop auf dem Sofa. Also. Ja. Das letzte Buch, was du gelesen hast, wahrscheinlich euer zur Korrektur, aber gibt es auch ein anderes?
Ja, aber ich lese voll gerne Thriller. Also das letzte Buch war, das hieß, glaube ich, das Baumhaus oder so. Mhm. Das fand ich irgendwie, also ich, ich beschreibe jetzt nicht im Plot, aber ich lese sehr gerne diese Art von meistens Thrillern, die in Schweden stattfinden.
Okay, spannend. Eine Sache, die dich sofort entspannt, wo du weißt, wenn ich das mache, dann geht es mir gleich ein bisschen besser.
Meal Prep.
Meal Prep. Noch nie gehört, hat glaube ich noch keiner geantwortet. Meal Prep.
Ich liebe das. Ja. Also es ist, ich bin tatsächlich gar nicht so viel entspannter, wenn ich koche und wir das dann gleich aufessen, das machen wir auch und das ist auch okay. Aber was ich liebe, ist so quasi Sachen vorzubereiten und dann zu wissen, okay, das friere ich ein und das brauche ich dann nur noch irgendwie rausholen oder stelle ich jetzt in den Kühlschrank und habe die nächsten Tage was Vernünftiges zu essen mittags im Büro. Das macht mich glücklich.
Ah, das ist vielleicht ein Sicherheitsanteil oder sowas da drin. Ja. Ja, mega cool. Also wir packen die Links, wir packen alle Links in die Shownotes, sowohl zum Leadership-Training, zum neuen Buch. Und danke dir ganz, ganz herzlich, Svanja, für deine Impulse, für die ganzen Insights, die du uns geliefert hast. Also ganz, ganz großen Dank an dich.
Danke ebenfalls und danke an deine HörerInnen, die bis hierhin gehört haben.
Ja, ich behaupte einfach mal, das sind ganz viele. Vielen, vielen Dank auch, dass du dabei warst. Und wenn du diese Folge inspirierend fandest, dann bitte, bitte denk dran. Wir freuen uns immer über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.